Cunningham. Erzählung von Georg Wirth aus dem Jahre 1847. Teil 2. Nach der durchaus unbefangen hervorgebrachten Versicherung, dass eben nur eine alte Frau vor Hunger gestorben sei, wusste ich jetzt nur zu gut, dass ich einen echt englisch-irischen Vollblut vor mir hatte. Früher war der junge Ingenieur, was trieb er jetzt, dieser Sohn eines 22.000 Pfund rentrigen Vaters. Es war zu spät, ihn danach zu fragen. Jeder verfügte sich auf sein Zimmer. Am andern Morgen traf ich meinen Iren schon um 7 Uhr unten in dem grünen Saale des Hotels. Ich bestellte mir einen Kommissionär, der mich nach der Kanonengießerei des belgischen Gouvernements führen sollte, einer nicht weit von Lüttich entfernten Anstalt, die ich schon längst einmal zu beschauen gewünscht hatte. Der Ire erklärte sofort, dass er mich begleiten wolle. Wir machten uns deswegen bald auf und gingen durch die engen, altertümlichen Straßen der Stadt hinaus an die Maas. Der heiterste Tag lag über der reizenden Gegend des Wallonenlandes. Klar und durchsichtig wogte der Strom aus dem Grün der Wiesen vorbei an dem grauen Gemäuer der Stadt und verlor sich in den sanftesten Windungen zwischen den weinbebauten Hügeln der Ferne. Am linken Ufer des Flusses entlang schreitend hatten wir die Kanonengießerei bald erreicht. Es war Feiertag. Alles war verschlossen. Ein 5-Franken-Stück sprengte aber das eiserne Tor und ein alter Portier machte sich anheischig, uns jede Merkwürdigkeit zu zeigen und zu erklären. »Wenn Sie erlauben«, begann der Ire, »so übernehme ich diese Erläuterung. Ich will Ihnen alles auseinandersetzen.« Da standen wir bei den Schmelzöfen des Etablissements. Ich hatte seinerzeit in Lowmoor in Yorkshire schon etwas Ähnliches gesehen und mir war damals den ganzen Schmelzprozess der Reihe nach erläutern lassen. Die Kanonengießerei in Lowmoor ist wohl die größte in der ganzen Welt. Ein ganzes Tal ist für diese Anlage in Beschlag genommen. Viele Meilen in die Runde raucht und zischt es aus mehr als 100 glühenden Öfen. Es ist, als stände die ganze Gegend in lichterlohem Brande. Mehrere sich durchkreuzende Eisenbahnen bringen die einzelnen Teile der Anlage in Verbindung und stellen durch ihre geraden Linien eine gewisse Regelmäßigkeit in der anscheinend sehr verworrenen Einrichtung des Ganzen her. Aus allen Ecken und Löchern schauen die von Staub und Rauch geschwärzten riesigen Arbeiter. Ihr Gesang mischt sich mit dem Rasseln und Stöhnen der Maschinen zu einem wunderlich unheimlichen Konzert. Man begreift nicht, wozu so viele Kanonen gegossen werden, da doch auf der halben Welt der tiefste Friede liegt. In Lowmoor arbeitete man damals für Rechnung Mehemet Alis. Wenn die belgische Kanonengießerei mit jener englischen nun auch gar nicht zu vergleichen ist, so machte sie doch durch ihre einfach elegante Einrichtung den wohltuendsten Eindruck auf die zwei Beschauer. Der Ire hatte gleich damit angefangen, mir die Benutzung der verschiedenen Schmelz- und Gießapparate auseinanderzusetzen, und wenn die gewaltigen Öfen und Tiegel auch für den Augenblick stumm und schwarz vor uns lagen, so meinte man doch nach der lebendigen Darstellung des jungen Mannes nicht anders, als man sähe das flüssige Metall sich zischend und sprudelnd in die vorgeschriebenen Formen ergießen. All seine Erklärungen geschahen mit derselben Präzision, die ich seinerzeit an dem Direktor der Gießerei von Lowmoor bewundert hatte. Ich sah, dass er jede Manipulation von dem Grunde verstand. Von der Gießerei verfügten wir uns in die Bohrerei. Eine werdende Kanone, wenn sie die Gießerei verlässt, ist nichts weiter als eine ziemlich unförmige Metallsäule, ohne Mündung, ohne innere Höhle, ohne Zündloch. Erst in der Bohrerei von eisernen Armen gehalten und das obere Ende einem schraubenartigen Instrumente, einem Bohrer zugewandt, erhält sie von diesem jene fatale runde Öffnung, aus der die Kugel einst ins Weite fliegen soll. Welche Kraft und welch ein Bohrer dazu gehört, um die dichte und während des Gießens doch ungewöhnlich zusammengepresste Metallmasse zu durchdringen und bis auf den Grund auszuhöhlen, kann man sich denken. Die Kraft des Dampfes hat indes diese Manipulation zu einer wahren Spielerei gemacht. Mein Ire war hier wieder mit jeder Schraube, mit jedem Bohrer, mit jedem Ventile der Dampfmaschine so vertraut, dass es ihm ein leichtes wurde, mich schnell über vieles in Kenntnis zu setzen. Ja, er sprang sogar zur großen Verwunderung des stumm hinter uns herwandelnden Portiers auf eine der Maschinen los und riss die verschiedenen Hebel mit so vieler Geschicklichkeit auseinander, dass es nur der gerade schlummernden Dampfkraft bedurft hätte, um die ganze Bohrerei augenblicklich in die vortrefflichste Bewegung zu setzen. Das Glätten und Polieren der Außenseite der Geschütze bildet den Schluss des ganzen Vorgangs. Die Kanone wird dann in angemessener Entfernung von jedem lebenden Wesen ihrer ersten Probe unterworfen. Man stopft ihr eine ungewöhnlich lange Ladung in den Schlund und lässt die Geschichte losbrennen. Geht dieser Versuch glücklich vorüber, zerspringt die tönende Masse nicht, dann hat das neugeborene Geschütz seine Berechtigung, künftig in der Weltgeschichte seine Rolle mitzuspielen. In Lüttich lässt man die neuen Geschütze gewöhnlich in einer Uferhöhle der Maas ihren ersten Schuss tun. Auf dem mit schneeweißen Marienblumen übersäten Grasplatze des Hofes sahen wir die zuletzt ans Licht gebrachten Geschütze friedlich nebeneinander ruhen. Der Ire geriet in wahres Entzücken, als er die schimmernden Mörser erblickte. Er wusste, von jedem genau anzugeben, wie weit er seine Kugel tragen müsse, und umschlang einen 24-Pfünder mit beiden Armen und mit so viel Zärtlichkeit, dass der alte Portier mir lachend bemerkte, der junge blonde Herr scheine außer seinen großen Kenntnissen im Kanonenfache auch noch eine ungemeine Liebe zum gefährlichen Handwerke des Beschießens und Bombardierens zu besitzen. Wie kommen Sie dazu, auch die kleinsten Details des Kanonengießens so genau zu wissen? Fragte ich meinen Begleiter. Ich meine, Sie hätten sich bisher nur mit Eisenbahnen beschäftigt.
»Verzeihen Sie, ich habe das Gießen und Bohren der Geschütze aufs Eifrigste in Woolwich studiert. Manchen schönen Mörser rollte ich schon mit eigenen Händen aus den Formen hervor.« Unwillkürlich blickte ich nach diesen Händen. Sie waren schneeweiß und zierlich wie die Hände des elegantesten Aristokraten.
Wenn nicht die gründlichen Auseinandersetzungen über das Kanonengießen vorhergegangen wären, so würde ich an der Versicherung des jungen Mannes gezweifelt haben.
Der alte Portier führte uns noch in ein Gebäude, in dem die erste in Belgien in Bewegung gewesene Dampfmaschine der Merkwürdigkeit halber aufbewahrt wird, und lenkte dann das Gespräch von Kanonen und Maschinen auf die Zeit der französischen Kriege, welche er sämtlich mit durchgemacht zu haben versicherte. Den Hemdärmel emporstreifend, zeigte er uns die Narben von vielen Wunden. Am Kopfe und auf der Brust hatte er nicht weniger deutliche Erinnerungen an seine Jugend aufzuweisen und schien sich darüber zu freuen, als der Ire ganz richtig bemerkte, dass jenes Loch von einem Lanzenstiche, diese Narbe von einer Kugel und eine dritte Blessur von einem Säbelhiebe herrühre.
»Sie scheinen aber auch alles zu wissen«, musste ich ausrufen, als der Junge fand, auch hierin seine Kenntnisse offenbarte.
»Oh, man versteht sich etwas auf Wunden, wenn man deren selbst schon erhalten hat.« Der Portier sah seinen neuen Bekannten mit etwas ungläubigen Augen an. Der junge Ire
hatte ihn in Erläuterung der Gießerei überboten, der Gebrauch der Geschütze war ihm nicht weniger bekannt, jetzt wollte er auch gar verwundet gewesen sein, der alte Mann hatte nichts mehr, womit er renommieren konnte. »Fühlen Sie oben auf meinem Kopf«, fuhr der Ire fort und nahm seinen Hut ab. »Hier haben Sie die Spur von einem krummen Säbel. Es ist nicht viel daran, auf der Schulter kann ich mehr aufweisen, eine Kugel ist mir recht lustig darüber gepfiffen. Und wenig tiefer und der Arm wäre fort gewesen. Diese kleine Narbe an der Schläfe rührt, Gott weiß, wovon her.« Die Narben an Kopf und Schläfe hatte der alte Portier untersucht. »Aber so ziehen Sie auch nur einmal den Rock aus, damit ich sehe, ob es auch mit der Schulterwunde seine Richtigkeit hat.« Der Ire gehorchte. »Jesus, Maria, Josef, er hat nicht gelogen«, seufzte der Portier, »eine ehrliche, rechtschaffene Narbe.« Eine kleine Pause erfolgte. Der alte graue Krieger, der dem kaiserlichen Adler über alle Schlachtfelder des Kontinents gefolgt war und jetzt als Portier seine Tage ruhig beschloss, schaute gerührt auf den 20-jährigen Jüngling herab, dem kaum der erste Bart um die Wangen spross und der trotzdem schon vernarbte Wunden an Kopf, Schläfe und Schulter trug, wie ein altes, ausgedientes Ross und wie ein keckes, lustiges Fohlen betrachteten sich die zwei Leute. »Aber wie haben Sie verwundet werden können?« rief der Portier, als ob er immer noch seinen Augen nicht trauen könnte. »Es ist ja nirgends in der Welt etwas los gewesen. Solange Sie auf den Beinen stehen, ist ja kein Scharmützel weit und breit vorgefallen.« »In Indien war ich bei den letzten Gefechten«, erwiderte der Ire und zog seinen Rock wieder an. Der Portier verbeugte sich und nahm unter herzlichem Händedruck Abschied von seinem Besuche.